Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Danke Klaus für die schöne Einladung. Danke euch für das Hineinnehmen in den Lobpreis Gottes. Ich bin schon ein paar Mal hier gewesen. Ich will mich trotzdem kurz vorstellen. Mein Name ist Samuel Falk. Ich bin Pastor in der EFG in Aachen. Die beiden Gemeinden verbindet ja ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Manche, die heute hier sind, waren schon mal in Aachen und umgekehrt. Und ich freue mich, ja, mal wieder eingeladen zu sein, hier heute Morgen mit euch den Gottesdienst feiern zu dürfen, Gemeinschaft erleben zu dürfen, Gott erleben zu dürfen, so mein Wunsch und meine Hoffnung, ja, und zu euch sprechen zu dürfen. Klaus, ich danke dir für das schöne Bild. Du hast angefangen mit nur einer Kerze, unvollständig irgendwie, und wir sind zur zweiten weitergekommen. Adventszeit heißt ja Wartezeit. Sich vorbereiten, sich einlassen, wahrzunehmen, was Gott getan hat, dem entgegenzugehen. Und ich finde diesen Gedanken, und vielleicht nehme ich den schon mal mit aus dem Gottesdienst, der anderthalb Kerze vielleicht mit, so irgendwie dazwischen, der Zwischenraum. Auf der einen Seite das Handeln Gottes, der mich einlädt in seine Gegenwart, der mich beschenken möchte, der in mein Leben hineinkommen möchte. Und auf der anderen Seite aber auch meine Lebensrealität. Das, womit ich kämpfe, damit, womit ich unterwegs bin, was mich ausmacht. Und ja, manchmal auch so dieses Ringen darum, wie kann Gottes Wirklichkeit mit meiner Wirklichkeit zusammenkommen. Anderthalbfache Weihnachts- oder Adventszeit. Und immer wieder sich selbst auch zu bringen und hinzulegen, zum Kreuz zu kommen, sich von Gott beschenken zu lassen und einladen zu lassen, ja, auf ihn zu sehen und die eigene Realität von ihm durchdringen zu lassen, finde ich einen sehr schönen Gedanken, der auch, glaube ich, was mit der Predigt heute zu tun hat, weil uns da auch eine Person begegnen wird, in dem die göttliche Realität, in dem das, was Gott tun möchte in dieser Welt, ja ganz massiv in sein eigenes persönliches Leben eingreift und so diese Frage nach, welche Realität will ich fokussieren, wie will ich leben, eine ganz große Rolle spielt. Ich will heute über Josef predigen und da zeigen, ja, wie es für ihn war, als Gott ihm begegnet ist. Ich würde aber gern vor der Predigt mit uns beten. Ja Gott, ich danke dir für dieses Geheimnis, für dieses Wunder, das oft viel, viel zu groß ist, als dass wir das Ganze ergreifen können. Dass du Mensch geworden bist, dass du uns so sehr liebst, dass du in diese Welt hineinkommst. Ja, dass du Lust hast, unser Leben aufblühen zu lassen, zu verändern und wieder neu in Beziehung zu Gott zu sitzen. Ich bitte dich, dass das gelingt heute ein Stückchen, dass wir einen Schritt auf dich zumachen, mit all dem, was wir mitbringen, es nicht beiseite zu legen, scheinheilig oder hier ein frommes Stündchen aufzurichten, sondern einfach ganz zu kommen mit unserem Leben und es berühren zu lassen von deiner Liebe. Gebrauche dazu auch diese Worte. Amen. Ja, ich möchte predigen über eine Person aus der Bibel, die keine große Lobby hat, über Josef. Josef steht in der Bibel und auch in der Weihnachtsgeschichte buchstäblich ein wenig am Rand. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Maler. Der Maler heißt Andres del Sarto. Ich kannte ihn nicht. Vielleicht können wir es mal angucken. Machst du direkt das nächste Bild vielleicht? Genau. Wo Josef so als ein alter Mann dargestellt wird, der ja auch vom Fokus irgendwie im Hintergrund der Weihnachtsgeschichte steht, der nicht viel mit der Geschichte irgendwie zu tun hat. Und auch der Bericht in der Bibel legt Josef kein einziges Wort in den Mund. Er bleibt ein stummer Zeuge der Weihnachtsgeschichte, der irgendwie mittendrin ist und doch am Rand steht. Josef von Nazareth, wie er auch genannt wird, wird in kirchlichen Gemälden, wie ihr sie hier seht, eben oft als älterer, als sehr weiser Mann dargestellt. Aber ich glaube, ich habe das nochmal extra nachgeguckt, es gibt gar keine historischen Beweise dafür. Es ist eher Kirchengeschichte, die aus Josef einen alten Mann gemacht hat, der Maria nicht gefährlich werden konnte, der eigentlich gar nicht so richtig geeignet war für diese Beziehung. Eigentlich geht meine Forschung eher davon aus, dass er ein junger, dynamischer Mann war, von Beruf Zimmermann oder, man müsste ein bisschen allgemeiner vielleicht sagen, Bauhandwerker. Also er war dafür zuständig, dass Häuser gebaut wurden. Und zwar nicht nur das Dach, wie man es heute vielleicht vom Zimmermann erwartet, sondern eben halt jemand, der zupacken kann. Jemand, der mit seinen Händen Häuser erbaut hat und mitten im Leben stand. Weiß nicht, wer in Aachen war letztes Jahr oder auch dieses Jahr. Heute Nachmittag haben wir quasi unseren zweiten Auftritt des Kindermusicals. Die Kinder üben eine Geschichte über Weihnachten ein. 40 Kinder werden heute Nachmittag quasi die Weihnachtsgeschichte darstellen und aufführen. Wirklich ein Spektakel. Ernfried und Christa, ihr wart letzte Woche da. Es war beeindruckend zu sehen, fand ich. Ne? Wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht und in dieser Geschichte ist mir Josef nochmal ganz neu begegnet. Ihr müsst euch also vorstellen, die Kinder spielen so und irgendwie das Kind ist geboren und 40 Kinder singen, Friede sei auf Erden und der Retter ist gekommen. Und dann steht, ich war jetzt nicht so bei der Bühne, wo die Kinder singen, dann steht quasi einer von den Jungs, ich glaube, der ist so 12, 13 Jahre alt gewesen und hatte so eine Puppe im Arm, ja. Und ihr hättet den sehen sollen, der stand wie Falschgeld da. Ja? So, was mache ich denn jetzt hier so? Also alles am Jubeln und am Freuen. Und er stand dann mit diesem Baby im Arm, völlig hilflos, deplatziert und irgendwie so ein bisschen mit der Frage, wie bin ich denn in diese Situation hineingeraten? Wie ist mir das eigentlich passiert? Wie bin ich zu diesem Kind gekommen? Und ich glaube, das beschreibt so den Josef, wie die Bibel ihn uns darstellt, eigentlich ganz gut. Irgendwie so jemand, der in was hineingeraten ist, der sich das nicht ausgesucht hat, der aber dennoch da ist, der nicht weggelaufen ist und der die Situation, die ihm auch ein Stückchen zugemutet wird in dieser Geschichte, annimmt, nicht wegläuft. Ich lese den Predigttext aus Matthäus 1, 18 bis 25, heute mal nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Haben wir noch ein bisschen mehr Licht hier vorne, oder? Geht hier vorne noch ein bisschen mehr Licht hin, sonst hole ich mir eine Brille. Ja, dann hole ich mir eine Brille. Ja, oder so. Und schon ist man wieder jung. Vielen Dank. Das ist nämlich kein Augenproblem, das ist ein Lichtproblem. Ist klar. Also Matthäus 1, 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Doch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, was so viel heißt wie der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seine Propheten vorausgesagt hatte, in Jesaja 7, Vers 14. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Ich würde gerne so Satz für Satz mal ein bisschen in diese Geschichte von Josef eintauchen und mit euch durchgehen. Der Text nimmt uns direkt hinein in einen, ja man könnte sagen, in einen Konflikt, in einen tiefen Konflikt, in dem Josef steht. In ein Dilemma, könnte man vielleicht auch sagen. Wir erfahren, dass Josef mit Maria verlobt ist. Und Verlobung, das ist vielleicht ein bisschen anders, als wir uns das heute vorstellen. Verlobung heute heißt ja eine Absichtserklärung. Ja, ich will dich irgendwann heiraten. Bei manchen jungen Leuten heißt es tatsächlich auch irgendwann. Früher war das wahrscheinlich eher so im Zeitraum von einem Jahr. Aber auf jeden Fall, Verlobung geht auf eine Ehe hin. Früher war das schon finaler. In dem Moment, wo ich mich mit jemandem verlobte, begann eigentlich schon die Ehe. Es wurde oft schon ein Heiratsdokument erstellt. Die Familien regelten möglicherweise einen Brautpreis oder ähnliches. Das heißt, mit der Verlobung war eigentlich die Ehe schon geschlossen, begonnen. Und es begann eine tiefe seelische und auch familiäre Verbindung, die aber eben die körperliche Nähe, die Sexualität noch ausklammerte. Das war dann der Ehe wirklich vorbehalten. Aber diese beiden Männer, dieser Mann und diese Frau gehörten schon vor Gott und vor den Menschen ganz, ganz tief zusammen. Und wenn man eine Verlobung auflöste, brauchte es quasi schon eine Art Scheidungsbrief. Also es war finaler, als wir uns das heute vielleicht vorstellen. Es war nicht Erprobungsphase, sondern es war einfach eine erste Stufe der Ehe. Und hier beginnt jetzt Josefs Problem oder Josefs Dilemma. Maria, so sagt der Text ganz nüchtern, war schwanger. Und gleichzeitig hält der Text fest, dass Josef ein rechtschaffender Mann war, der sich an die Gebote Gottes hielt. Das heißt, der Text macht ganz deutlich, an Josef kann es nicht gelegen haben. Er wird es nicht gewesen sein, der mit Maria geschlafen hat und verantwortlich für dieses Kind war. Weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr die Bibel lest. Ich bedauere manchmal die Kürze von diesen Texten. Hier wird ja einfach dann über dieses Dilemma ein Stückchen hinweggegangen. Ich stelle mir einfach so vor, wie Josef von der Arbeit, hat in ein Haus vom Nachbarn gebaut, nach Hause kommt und Maria ihm das erzählt. Abends bei einer schönen Tasse Tee. Du, Josef, ich muss dir was sagen. Ich bin schwanger. Aber nicht so, wie du denkst. Ich war es nicht. Es war der Heilige Geist. Stellt euch das vor mit eurem Partner, mit eurer Partnerin. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet, aber ich stelle mir dieses Setting relativ spannungsreich vor.
Bruder, noch ein Schritt.
Vielen Dank. Ich bin nicht gewohnt, dass ich nicht von der Kanzel weglaufen kann. Ja, ihr müsst mich retten, das ist gut. Wo war ich? Genau, also bei dem Setting, ne? Maria und Josef zu Hause auf der Couch. Und so dieses Fragezeichen, Josefs Gesicht, ich kann mir das richtig vorstellen, und sagt, Maria, willst du mich eigentlich veräppeln, der Heilige Geist? Und so im Kopf wird er vielleicht durchgegangen sein, wo war Maria in der letzten Woche, im letzten Monat, wem hat sie viel Zeit verbracht, wen mag sie eigentlich noch außer mir, wo und wie kann das passiert sein, warum ist sie nicht ehrlich zu mir? Und vor allen Dingen, was soll ich jetzt machen? Diese Frage wird Josef sehr, sehr stark umgetrieben haben. Ich habe euch ein weiteres Bild, kannst du mal zeigen, vorgestellt. Ich könnte mir vorstellen, so hätte ich wahrscheinlich reagiert, nachdem Maria mir das gesagt hätte und ich mich vielleicht auch erstmal aufgeregt hätte und gesagt, das glaube ich nicht, wäre ich wahrscheinlich raus. Raus in den Wald, raus aufs Feld, erstmal die Gedanken sortieren. Mir geht das so, wenn ich irgendwie den Kopf voll habe oder das Herz in Not ist, dass ich erstmal laufen muss, was nachdenken, mit mir selber irgendwie klarkommen muss. Ich stelle mir vor, dass Josef das genauso macht, dass er die Tür zuknallt und sagt, boah Maria, ich brauche gerade ein bisschen Zeit. Ja, und dass er draußen auf dem Feld steht, so übers Feld guckt und überlegt, welche Optionen er hat. Wie kann er reagieren auf diese Nachricht? Und er geht so in Gedanken die verschiedenen Optionen durch, die ihm bleiben. Was ist er, wenn er bei Maria bleiben würde und sie heiraten würde? Welches Risiko geht er ein? Ich glaube, das Risiko wäre, dass er seine Rechtschaffenheit einbüßen würde. Dass die Leute anfangen würden, über Josef zu reden, zu sagen, ja, er tut immer so fromm, aber das mit dem Warten bis zur Hochzeit, das hat er nicht geschafft. Ja? So, die Leute würden sich vielleicht das Maul über den Josef zerreißen. Er würde seinen guten Ruf vielleicht verlieren. Vielleicht wird jemand, der sein Haus baut, sagen, na, in Zukunft mache ich das lieber beim Konkurrenten, weil der Josef, das ist ein Schwätzer. Der labert nur. Ja? Auf den kannst du dich nicht verlassen. Der hat sich selbst gar nicht im Griff. Vielleicht hätte das Konsequenzen in der Synagoge, vielleicht würde man ihn sogar öffentlich demütigen, vielleicht musste er sogar mit einer Strafe rechnen. Damals galten ja noch andere Gesetze. Also lieber die Konsequenzen auf Maria abwälzen. Schließlich hatte sie ihm das Ganze ja eingebrockt. Und wenn er sie öffentlich anzeigen würde, wenn er quasi um einen Scheidungsbrief bitten würde, und sie sich dann verteidigen würde und sagen würde, ja, das war der Heilige Geist. Wer würde ihr glauben? Niemand. Josef wäre fein raus, er wäre der Betrogene, er könnte nochmal ganz neu anfangen. Aber gleichzeitig wusste er, und das macht ihn vielleicht auch zu seinem Rechtschaffenen, zu einem guten Menschen, dass er Maria diese Schande ersparen möchte. Er sieht nicht nur seine eigene Situation, sondern er sieht auch Marias Situation, was es für sie bedeutet, quasi als Alleinerziehende, als geächtete Frau, quasi ihr ganzes Leben, ihre ganze Zukunft quasi weggeworfen zu sehen, vielleicht sogar gesteinigt zu werden, mindestens gesellschaftlich isoliert und geächtet und ohne weitere Perspektive im Leben dazustehen. Und er sagt, das kann es auch irgendwie nicht sein. Ich möchte nicht meine Verlobte, die ich eigentlich liebe, so öffentlich anprangern. Und in diesem Hin und Her überlegen, ob er oder Maria quasi die Konsequenzen dieses Tuns tragen müssen, kommt er zu einem Plan, der ihm ganz schlau erscheint. Er wird Maria heimlich entlassen. Vielleicht kriegt sie Familie mit. Ja, sie werden sich einfach ganz, ganz still und leise trennen. Und man hofft, dass ein bisschen Gras über die Sache wächst. Dass er halbwegs unbeschadet aus der Situation herauskommt, aber Maria auch noch die Perspektive hat, vielleicht ein Leben mit Zukunft zu leben. Und diese Entscheidung beschreibt die Bibel Josef nicht nur als rechtschaffend, sondern sie beschreibt ihn auch als einen Menschen, der eben Maria sieht, der nachdenkt, was sind die Optionen und für seine menschlichen Verhältnisse in dieser Realität, in diesem Dilemma, in dem er steckt, eine ganz gute Entscheidung trifft. Aber er hat die Rechnung ohne Gott gemacht. Denn Gott erscheint auch dem Josef im Traum, so heißt es weiter im Predigttext. Und in diesem Traum begegnet ihm ein Engel, der ihm bestätigt, dass die Version von Maria nicht ausgedacht ist, sondern über jedes Verstehen hinaus tatsächlich die Realität ist. Der Engel motiviert Josef, sich eben nicht von Maria zu trennen, sondern zu ihr zu stehen, sie zu heiraten und Vater von Jesus zu werden. Er ermutigt Josef, dieses Jesuskind, das nicht von ihm ist, aufzunehmen, ihm Vater zu sein, ihn letztendlich zu adoptieren. Durch diese Vaterschaft, wenn Josef sie eingeht, würde Jesus im Sinne der alttestamentlichen Verheißung zum Nachkommen Davids werden, des König Davids. Durch den Engel erfährt Josef auch, um was für ein Kind es sich hier handelt, was für ein Kind er aufnehmen soll. Ein Kind, das Gott selbst ins Leben gerufen hat, durch seinen Heiligen Geist. Dieses Kind soll Josef als Vater aufnehmen. Er soll ihn benennen, er soll ihm den Namen Jesus geben, was so viel heißt, der Herr rettet. Dieser Jesus wird kommen, um die Menschen von ihren Sünden zu erlösen und Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und Josef soll, Josef darf sein Vater sein. Und der Engel stellt die Verknüpfung zu der Verheißung aus Jesaja 7, Vers 14, wir haben sie gerade gelesen, her, und zeigt, dass dieser Jesus, der kommen wird, der Immanuel ist. So wie Gott sich schon im Alten Testament vorstellt, der Gott, der Menschen nahe ist, der nahe kommt, der Beziehung möchte, der auf uns zukommt. Der Gott ist mit uns. In diesem Jesus wird die Nähe Gottes erfahrbar. Ja, in Jesus kann man sagen, ist Gott mitten unter uns. Und in Jesus können wir Gott sehen, so wie er wirklich ist. Gott, der liebt. Und dann geht die Geschichte erneut sehr, sehr nüchtern und sehr, sehr faktenlastig weiter, indem wir einfach erfahren, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel dem Herrn ihm aufgetragen hatte, und er heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Erneut erfahren wir nur die Fakten, aber in diesen Fakten sehen wir, Josef, ja, ist formbar von Gott. Josef glaubt Gott, Josef gehorcht Gott. Josef geht dieses Risiko, er nimmt ja jetzt die Option, zu Maria zu stehen, seinen eigenen Ruf möglicherweise aufs Spiel zu setzen. Und er geht diesen Weg, weil er Gott begegnet ist, weil er Gott glaubt, dass Gott ja tatsächlich Großes mit dieser Welt vorhat und ihn auserwählt hat, Hebamme dieses Großen zu sein. Ich will nochmal kurz zusammenfassen. Weihnachten war für Josef zunächst eben nicht die zweite Kerze, sondern eher die anderthalbte, wo seine Realität mit der Realität Gottes massiv aufeinanderprallen. Wie gern wäre Josef diesem Weihnachten entkommen. In seinem Kopf hatte sich schon die Option eingeschlichen, sich rauszuschleichen aus dieser Weihnachtsgeschichte. Nicht nur am Rand zu sein, sondern gar nicht drin existent zu sein. Eben nicht diese Rolle zu übernehmen, die ihm zugedacht war. Jesus war kein Geschenk für Josef, zumindest nicht im ersten Moment, sondern eher eine Zumutung, eine Herausforderung. Erst durch die Begegnung mit dem Engel veränderte sich diese Perspektive Josefs. Er glaubt Gott, er glaubt, dass Maria ihn tatsächlich nicht betrogen hat und dass Gott Großes auf dieser Welt tun will und ihn dafür gebrauchen möchte. Er riskiert seinen guten Ruf, er folgt ja, diesem Aufruf Gottes und ist Gott damit gehorsam. Und Josef macht keine halben Sachen. Kurz nach der Geburt von Jesus erfahren wir, dass der König Herodes Jesus töten will. Und Jesus nimmt kurzerhand, ja, pragmatischer Typ wahrscheinlich, ne, nimmt das Jesuskind unter den Arm und seine Familie mit, flieht nach Ägypten und lebt ein paar Jahre als Flüchtling im fremden Land, um das Leben von Jesus zu retten. Später bringt Josef als guter Vater, so wie man das damals machte, seinem Sohn Jesus das Zimmermannshandwerk bei. Er ärgert sich mit dem Teenager Jesus, als der ihm im Tempel verloren geht und meint, er müsste an einem anderen Ort sein. Also er übernimmt die Rolle, die Gott ihm zugedacht hat. Er wird Vater von Jesus mit all dem, was uns die Bibel ja auch gar nicht erzählt, was das dann wirklich bedeutet. Soweit die Weihnachtsgeschichte, die Geschichte von Josef. Und ich habe mich, und das frage ich mich eigentlich immer, wenn ich predige, die Frage stellt, was nehmen wir davon eigentlich mit? Ist jemand da, der Josef heißt? Unabhängig von unserem Namen, was können wir aus so einer Geschichte lernen? Was können wir heute Morgen hier in Übach-Palenberg von Josef lernen, aus dieser Geschichte lernen? Und ich habe gedacht, vielleicht geht es dem einen oder anderen heute Morgen hier, vielleicht geht es mir selber, ja gar nicht so anders als Josef. Vielleicht stecken wir manchmal in ähnlichen Dilemmata fest, die Josef hier erlebt. Auf der einen Seite hören wir diesen Engelschor, Frieden auf Erden, Gott mit euch. Und auf der anderen Seite spüren wir irgendwie, dass der Glaube an Gott unbequem ist. Dass ja Jesus manchmal vielleicht auch unbequem ist, dass er eine Herausforderung für uns darstellt, vielleicht manchmal sogar eine Zumutung, wo wir spüren, irgendwie ist es nicht einfach nur frohe Botschaft, es ist nicht einfach nur, euch ist heute Heiland geboren, sondern manchmal auch vielleicht eine ganz schöne Herausforderung. Das ging den Menschen damals ja schon mit Jesus so. Überall, wo Jesus hinkommt, polarisiert er. Er eckte an mit den Menschen, mit den frommen Eliten der damaligen Zeit, die wussten und glaubten, ja, mit Gott ganz eng connected zu sein, stößt Jesus sich. Er hält ihnen den Spiegel vor und zeigt ihnen, wie scheinheilig ihr Glaube teilweise ist und wie sehr er an Gott vorbeigeht. Er hinterfragt liebgewordene religiöse Traditionen und Gebote. Und gegen den Widerstand der Eltern stellt er sich bewusst auf die Seiten der Armen und der Ausgegrenzten. Er geht dahin, wo es weh tut, da wo keiner sein möchte, schließt sich den Menschen am Rand der Gesellschaft an, um ihnen die Liebe Gottes zu zeigen und Veränderung zu ermöglichen. Er ist jemand, der den Finger in die Wunde legt und das mag keiner gerne, das tut halt weh. Er hielt den Menschen und hält auch uns heute immer wieder einen Spiegel vor. Sein Anspruch, den er an uns und an die Menschen damals stellte, war eben auch nicht von dieser Welt. In der Bibel heißt es, seine Predigten vollmächtig waren. Seine Behauptung, der Sohn Gottes zu sein, war und ist für viele einfach nur Gotteslästerung. Jesus beansprucht für sich, Schuld vergeben zu können, Macht über die Natur zu besitzen und dass Menschen an ihm ganz persönlich sehen können, wie Gott ist. Er bezeichnet sich selbst als den einzigen Weg zum Vater und behauptet, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass alles in ihm erfüllt ist und dass bei ihm das Leben in Fülle zu finden ist. Jesus sagt, dass er gekommen ist, um die Welt und auch mich zu erretten. Er ist in die Welt gekommen, um uns dieses Gott ist nahe, ganz persönlich näher zu bringen, zu offenbaren. Er möchte uns mit Gott versöhnen und er möchte alles Trennende, was ist am Anfang schon gesagt, ja hinwegnehmen. Wir dürfen ihm all das bringen, was zwischen uns und Gott steht. Hierfür stirbt er wie ein Verbrecher am Kreuz. Und das ist unbequem. Das hält mir den Spiegel vor, das zeigt mir, dass ich Rettung nötig habe, dass ich Erlösung nötig habe, dass ich jemand brauchte wie Jesus, der in diese Welt kommt, um mich neu mit Gott zu versöhnen. Paulus schreibt sehr treffend in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Vielleicht geht es jemand ähnlich wie Josef. Vielleicht sitzt jemand hier, der heute Morgen grübelt, wie er sich zu diesem Jesus stellen soll. Vielleicht bewegen dich ähnliche Fragen wie Josef. Wie kann ich mich aus der Affäre ziehen? Wie kann ich weglaufen? Ich möchte diesem Jesus nicht begegnen. Ich möchte mich dem, was das impliziert, nicht stellen. Paul Gerd beginnt sein berühmtes Adventslied mit den Zeilen, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Ist Jesus, ist Weihnachten eine frohe Botschaft oder ist sie Zumutung für dich? Ist sie wirklich Offenbarung Gottes oder ist es ein Irrweg? Ist es etwas, was du im Glauben annehmen kannst? Oder ist es etwas, wo du dich lieber wie Josef auf dem Feld davonstehlen möchtest? Ich glaube, diese Frage stellt sich jedem und vielleicht auch nicht nur einmal im Leben, sondern immer und immer wieder. Mache ich mich lieber aus dem Staub und versuche ich, mein eigenes Leben zu leben, meinen eigenen Ruf zu retten? Oder versuche ich, ja, diesem Jesus wirklich zu begegnen, mich einzulassen und wie Josef diesen Jesus aufzunehmen, ja, vielleicht sogar zu adoptieren, ihn als zentrale Mitte meines Lebens anzunehmen. Ich glaube und durfte das erfahren, wenn man sich auf Jesus einlässt, dann dürfen wir ähnliche Erfahrungen wie Josef machen. Dass es zwar vielleicht auf den ersten Blick wie Zumutung oder Torheit aussieht, dass aber da, wo wir Jesus glauben, tatsächlich Gottes Kraft erlebbar und spürbar wird. Dass es sich lohnt, Jesus zu adoptieren und unser Leben aufzunehmen. Im Prolog im Johannesevangelium heißt es in Kapitel 1, Vers 12, allen aber, die Jesus aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinem Namen glauben. Ich glaube, es lohnt sich, Weihnachten nicht wegzulaufen, sie nicht davon zu stehen, sondern diesem Jesus, der in diese Welt kommt, der Mensch für uns wird, zu begegnen, ihn aufzunehmen, ihn zu adoptieren. Dazu möchte uns, glaube ich, die Geschichte von Josef einladen. Und insofern, auch wenn er so eine randständige Person ist, ist er ganz zentral und ganz wichtig in seinem Gehorsam, in seiner Annahme, in seinem Zurseitelegen des Zweifels, in dem Glauben, dass Gott wirklich Großes getan hat und ihn damit meint und uns damit meint. Amen. Amen.